dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 245. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitnimmt oder umgekehrt. Und Michi, du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
Oh ja, wir waren nämlich bei Uli und Robert vom Weingut Feldtheorie zu Gast. Im Glasl gehabt haben wir zweimal Kamptaler Grünen Veltliner aus 2023 und zwar einmal von der Lage Freiheit, also FH, wie er heißt bei einer, und einmal von der Lage Spiegel, also SP. Die Uli ist ja Chemikerin und der Robert Physiker, also waren es zumindest einmal in ihrem vorigen Leben unter Anführungszeichen quasi. Und wir haben natürlich mit einer geplaudert, wie das so geht, wenn man so ein Weingut gründet und wie das dann so funktioniert und wie sie überhaupt zu dem Thema gekommen sind, dass sie jetzt als eigentlich PhDs in Physik und Chemie ein Weingut machen.
Ja, mit zwei promovierten NaturwissenschaftlerInnen da am Tisch zu sitzen und über Weinbau zu diskutieren,
haben wir noch nicht gehabt
und es war ziemlich spannend, muss ich ehrlich sagen. Mal schauen, ob unsere heutigen Gäste da mithalten können.
Ich war schon mal
richtig geschissen rein, gell? Na gut,
super.
So ist es jetzt.
Guter Start.
Wir sitzen heute in wunderschönen Golz bei Michael Nittenhaus und Matthias Rauscher von Rauschnittweine, einem ebenfalls vergleichsweise noch relativ jungen Projekt. Wobei, ihr zwei seid ja keine jungen Projekte mehr, aber dazu diskutieren wir. Also wir haben uns im Vorhinein ja eure Lebensläufe so ein bisschen angeschaut und ihr habt echt schon einiges erlebt.
Ein bisschen Bin
schon, ja, wir haben gegoogelt. Bissl. Es geht. Bissl. Man kriegt das
viel
hin.
Viel finden wir ja eh nicht.
Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir da sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Yes. Mich freut es total, dass wir heute diese Folge machen können.
Danke auch, dass ihr da seid.
Ja. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns gleich mal an, was ihr uns da eingeschenkt habt.
Yes. Es ist rot. So viel können wir schon mal verraten.
Es ist rot, so ist es.
Ja.
Es ist sogar tiefrot, ne? Durchgesehen tue ich da nicht mehr.
Es ist tiefrot, es ist dunkel, es riecht auch schon so richtig dunkel, fleischig, so ein bisschen körnig, geil.
Es riecht körnig.
Ja, weißt du, was ich meine? So ganz dunkle Kirsche, ganz dunkle Frucht da drinnen, so ein bisschen Würze dazu, schön.
Gib ich dir alles.
Und es riecht nach Saft, finde ich. Weißt du, nach geilem Saft wird.
100%.
Aber gut, alles
andere. Fleischigkeit auch noch dabei.
Hätte mich auch überrascht.
So ist es.
Es ist purer Saft, ne? Geil. Es ist wieder voll würzig. Es hat
schon Substanz,
ne? Das hat Substanz, das hat Dichte, das hat Saftigkeit. Es ist trotzdem super fein. Hintenaußen schirbt es richtig.
Ja.
Das wird fast so ein bisschen.
Das wäre ja geil. Gefällt mir.
Das kriegt fast hinter aus, so, das zieht sich immer mehr zusammen. Mit der Säure, mit dem schönen Tannin. Aber da stoppt nichts. Ne? Das ist einfach Trinkfluss pur. Hat fast so ein bisschen was Olivenes auch drinnen, tatsächlich. Ganz, ganz dunkel.
Wäre ideal.
Ja, aber ist wirklich, ist so. Finde ich geil.
Sowas trinke ich natürlich extrem gerne. Säure fährt auch richtig. Also das hat einfach mega Trinkfluss. Es geht richtig, richtig gut.
Sauschön. Schönes Tannin, das auch so ein bisschen eine Rustikalität hat, aber halt trotzdem.
Aber das ist trotzdem fein genug, dass da nichts stoppt.
Voll, das finde ich halt so geil.
Das fährt einfach.
Nice. Es hat sich sehr, sehr schön entwickelt mittlerweile.
Absolut.
Ja, und die Säure, ich meine, ich sage jetzt noch nicht zu viel über Jahrgang und alles, aber die Säure ist für den Jahrgang wirklich sehr, sehr, sehr schön frisch. Also das hat uns selber gut gefallen. Und wie gesagt, die Entwicklung soweit sehr positiv, unserer Meinung nach. Und wie scheint...
Auch unsere Meinung
nach. Auch unsere, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist sauschön, das macht ultimativ Spaß. Nachdem du auf das Oliventhema schon so reagiert hast, wissen wir auch die Rebsorte, glaube ich.
Ja,
hätte es zumindest in diese Richtung eingeordnet, ja.
Ich meine, wir haben ja nicht so viel Weine, somit war es nicht
Nein,
so
schwierig. Nein, es ist eine
50-50 Chance, aber trotzdem. Ja. Danke für deine Bestätigung, es hat mir ein bisschen geholfen.
Für den anderen Jahrgang, oder?
Ja,
stimmt. Und da, aber das hast du jetzt auch schon bestätigt eigentlich, schon nicht ganz der aktuellste, ne?
Ja, aber ich würde sagen, bevor wir den Jahrgang vom ersten aufdecken, würde ich mal den zweiten vielleicht dann nochmal.
Oh, okay.
Doppel-Challenge. Sehr gerne.
Verkoschen.
Passt. So, Wein Nummer 2 ist eingeschenkt. Ui, der schaut sehr, sehr jung aus da im Glas. er strahlt so richtig violett aus. Oder?
Ja, richtig.
Wieder ganz, ganz, ganz dunkel.
Wieder sehr der riecht dunkel, noch soft. Sehr dunkle Frucht wieder. Tatsächlich ein bisschen weniger Würze, die jetzt gleich entgegenkommt.
Ja, und die Frucht ist also mehr lila. Wahrscheinlich ist das wieder optisch.
Ein bisschen verschlossener da.
Fast so Johannisbeere. Also es schreit schon auch wieder softer.
Das Danin sagt auch, das ist noch bedeutend jünger. Das krallt sich richtig fest, aber auch wieder sauschön. Wieder super soft. Das hat auch wieder so eine schöne Frische trotzdem. Obwohl das eine Dichte hat und obwohl das natürlich diesen Soft hat, aber es ist trotzdem
das gefällt mir sehr gut.
Sau frisch.
Es wirkt nur ein bisschen nerviger, muss ich sagen. Also es ist jetzt auch für uns das erste Mal, dass wir die zwei Jahrgänge so nebeneinander verkosten dürfen.
Das sehr schön.
Und beim zweiten muss es wirkt nur deutlich nerviger. Das andere wirkt schon ein bisschen.
Ja, das zweite hat schon ein bisschen
gesetzt, Ruhe gekommen.
Ja. So ist es. Ja. Aber unser aktueller da, also das ist der ganz aktuelle Jahrgang, Fragezeichen.
Ja.
Ja.
Seit Jänner im Verkauf.
Genau.
Sehr gut. Das heißt Nummer eins, was gehen wir? Ihr macht 2019 gemeinsam.
Genau.
Kann es 19 sein, ist meine Frage. Oder ist es doch noch ein bisschen jünger? Weil es gefühlt ist da schon mehr als ein Jahrgang dazwischen. Deswegen versuche ich jetzt das ein bisschen zu rechnen.
Hätte ich auch gesagt, ja. Voll. Also das schon.
Das Gefühl ist
drückt
nicht
mich
falsch.
Nicht. Ja. Sehr gut, sehr gut.
Aber ist es 19 oder ist es 20? Hm. I don't know. Aber ich würde es auch in diese Richtung so einordnen, weil sie das so gesetzt hat.
Seid schon gut dabei.
Ja?
Bei 19 oder bei 20? Ja.
50-50. Wir
nicht also, schon wieder 50-50
schauen. Wir müssen es festlegen, bevor. Ja, dann gehen wir einmal 19 und schauen, was passiert.
Ich gebe einen kleinen Tipp. Also, ich würde sagen, solange es den Namen Rauschnitt gibt, bei 19 hatten wir noch nicht Rauschnitt.
Mhm. Aha. Das heißt, das ist 20.
Es ist 20, ah, genau.
Schön.
Mhm. 20 war ein bisschen kühler da, gell?
Ja.
Mhm, ja. Sehr cool. Danke für eins eurer Frühwerke.
Gerne, gerne.
Und das zweite 19? Ist jetzt aktueller Jahrgang, das ist 23.
Das ist 23, ja. Genau.
Also aber das heißt, 19 hat es eigentlich einen Rauschnittnamen noch gar nicht gegeben.
Nein.
Wunderbar, good to know.
Das, 19 hat es nur einen Wein gegeben, das war eben der Syrah.
Ja.
Und da haben wir eigentlich mit einem anderen Namen gestartet, worauf man uns dann aufmerksam gemacht hat, dass auf diesen Namen ein Copyright liegt.
Ah, ja,
sowohl für Bild als auch Wortmarke. Und somit haben wir uns dann nochmal hingesetzt, Brainstorming betrieben. Aber ich muss ehrlich sagen, mit dem neuen Namen ist es wahrscheinlich besser und hat mehr Wiedererkennungswert. Das auf alle Fälle.
Darfst du überhaupt nennen, was es für einer vorher war?
Ich denke schon. Ja, ich mein,
na dann,
sicher.
Außer damit.
Haverer.
Wirklich Haverer?
Die Haverer war es, ja.
Ah, ja gut, dass das immer irgendwer getrademarkt hat.
Ja, und es war sogar ein Wiener, der das getrademarkt hat für einen gewissen Likör, aber nicht.
Ah ja. Sollen wir es vielleicht für unsere deutschen HörerInnen noch ganz kurz erklären? Magst du Haverer erklären?
Ich als Vorarlberger mache das nicht, das lasse ich Burgenländer erklären.
Ja, bitte.
Ein Haverer ist umgangssprachlich für Freund oder Kumpel. Und ist halt einfach enge Beziehung zwischen zwei Personen.
Ja, ist ein urösterreichischer Begriff.
Genau.
Ja.
Also wenn ich sage mal Haverer, ist das im Normalfall ein Freund von mir.
Ja.
Oder Gspusi.
Ja.
Gspusi erklären wir anderes Mal.
Das hört ihr in der nächsten Folge an. Sehr schön. Wo kriegt man die Weine aktuell, damit man mal die Weine durchdiskutieren? Ich meine, den 20er gibt es wahrscheinlich
den nicht mehr. Den 20er gibt es leider Gottes nicht mehr. Den reiner 20er sind wir eigentlich eh recht gut vertreten. Also 23 Syrah gibt es bei Mernon Co. tatsächlich.
Mhm.
Dann gibt es bei Vinifero, also oder Vinifero, je nachdem. und in der Tobäckerei im zweiten Bezirk.
Ah ja.
Das ist für Österreich. In Deutschland gibt es jetzt einen Berliner, aber da, wie heißt der?
Der ist ganz neu, der hat jetzt erst aufgespürt und der wartet nicht mehr auf seine EU-ID-Nummer.
Ja.
Er hat noch nichts direkt aus Österreich bezogen und da ist er draufgekommen, ihm fehlt noch eine Nummer. Und
hoppala.
Er hat schon die Palette steht und war nur mehr...
Dass es verschickt werden kann. Das ist das Ganze nur noch im Tagehandel.
Es ist kein Berliner, sondern ein Vorarlberger.
Vorarlberger in Berlin.
Der, was in Berlin lebt, genau.
Wieder diese Vorarlberger.
Ja.
Na klar, die Connection muss man dazu.
Wir kommen aus in die Welt. Ja.
Und der hatte schon mal vorhin einen Weinladen und angeblich, was mir täuscht, ich habe ihn dabei nur kennengelernt per Telefon. Ich kenne seine Eltern, weil seine Eltern sind langjährige Weinkunden von meinen Eltern.
Ah.
Und die habe ich immer auf der Messe getroffen und die haben gesagt, er ist eigentlich der Ex-Freund von Oskar Semmisch, seiner Schwester, von Anna.
Mhm. Sehr gut.
Das ist...
Ja. Also Quintessenz, die Welt ist klar.
Die Welt ist sehr klar.
Sehr gut. Und wir verlinken den Berliner Händler, falls er bis der T-Show eine UID-Nummer hat und diese Weine verkaufen darf.
Aber ansonsten, Wein & Co. liefert auch nach
kurz
Deutschland.
Kurz was unterbrechen. Ich glaube, Wein & Co. hat unseren Rotwein erst ab Frühjahr, oder?
Ah.
Die haben da wohl nur GV bekommen.
Sie haben erst in GV, aber da, sie haben noch ein bisschen 22 und steigen jetzt auf 23.
Ja, es geht um 23.
Das zählt schon.
Das ist Was kostet es ungefähr für Endkonsumentin, Endkonsument?
Genau.
Beim 2020 waren wir noch bei 30 Euro und weil heutzutage alles immer ein bisschen teurer werden muss, sind wir bei 23, bei 32 Euro.
Sehr gut. Ah, okay, genau. Sehr faire Preiserhöhung, muss ich sagen.
Faire Steigerung, genau. Ja, geil.
Na, 23 war grundsätzlich nicht der einfachste Jahrgang, aber ich würde sagen, wir haben eigentlich das Beste daraus gemacht und bin sehr happy mit dem Produkt.
Voll.
Menge war bei den Roten ein bisschen kleiner und somit haben wir gesagt, passt. Die Menge ist kleiner, die Nachfrage ist trotzdem gleich groß, also machen wir einen kleinen Anstieg.
Naja, sicher, das ist alles teurer geworden.
Voll.
Also, was ist von 20 auf 23, wenn man es von den Jahren quasi vergleicht, nicht teurer geworden? Also, ich glaube, das sind die 2 Euro sehr human.
Sehr, sehr, sehr fair tatsächlich.
Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, bei der Menge, was wir machen, also es ist so, wir haben 2 Fassel davon und das ist dann auch nicht viel.
Ja, na klar.
Yes.
Das heißt, es gibt irgendwelche 500 Flaschen oder was? Was kommen da raus?
585 Normalflaschen und 12 Magnum, wenn ich mich ganz täusch.
Na schau, sehr gut. Der hat die 2 im Griff.
Ja,
nicht schlecht.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, Michi.
Let's go.
Back to the future. Umgekehrt.
Back to the future, back to the history.
Back to the history. Schauen wir uns einmal an, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass wir heute da sitzen und mit euch über euch ein gemeinsames Weingut reden, bitte. Mhm. Und Matthias, wir kennen uns jetzt schon eine Zeit. Ich kenne die Geschichte schon sehr gut. Also muss ich einmal mit dem Herrn Nitten aus da drüben anfangen und mir genauer anhören, wie denn das dazu kommt, dass wir da jetzt in Gals sitzen.
Außerdem muss ich dazwischen werfen, wir haben ja die Geschichte vom lieben Matthias schon mal ein bisschen im Podcast gehabt. Folge 28,
her.
Sehr, sehr lang her.
28, okay.
Ja, weiß ich gar nichts wirklich, mehr davon.
Das ist über 200 Folgen her. Ne?
Ja, ja.
Schon hart. Aber das werden wir nachher natürlich nochmal im Detail erfragen. Also keine Sorge, ihr müsst euch nicht jetzt dazwischen die Folge 28 anhören.
Nein. Aber starten wir mal mit dir.
Yes.
Hast du immer schon gewusst, dass du Winzer wirst?
Ich bin zwar auf einem Weingut aufgewachsen und bin es mit jungen Jahren schon draußen gewesen in den Weingärten. Und ich bin ein sehr heller Hauttyp und ich mag nicht die Hitze und die Sonne so sehr.
Verstehe ich sehr gut. Schau mal an.
Und ich habe gesagt, ich habe die Weinbauschule gemacht, gleichzeitig mit der Hack. Also
Wiener Hack,
oder? Die Wiener Hack. Ja. Und wir waren sehr namhafte Winzer in der Schule. Prila Gewag.
Ja, ja. Sehr gut.
Xelman Andi. Zeltbauer Stefan. Roma Theresa. Das Weingut gibt es leider nicht mehr. Und ja, wir waren eine kleine Klasse mit 16 Leuten und die haben alle gewusst, was wären. Und ich bin der Jüngste von 3 Kindern und bin halt am Weingut aufgewachsen und ich habe gesagt, ich trinke es gern, aber ich mag die Hitze nicht im Weingarten. Kellerarbeit ja, aber das hat immer der Bruder gemacht und der Papst. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nach der Matura studieren.
Mhm.
Dann war mir klar, mit Weinbau kenne ich mich ein bisschen aus. Ich will was anderes. Bin auf die Boko gegangen und habe Umwelt-Bio-Ressourcenmanagement, kurz Umpa-Lumpa, studiert.
Umpa-Lumpa?
Gute Abkürzung.
Und habe da den Bachelor gemacht. Und danach Habe ich mal einen Job nebenbei gesucht und habe so mit 20 Stunden angefangen bei Wein & Co. in der Jasomirlstraße.
Also hat sie doch wieder so ein bisschen zurückgezogen,
ja,
zum Wein-Thema?
Ja, hat sie mich mit Mitte 20, also mit 24 wieder zurückgezogen zum Wein. Und dann habe ich gedacht, ich probiere doch vielleicht noch Önologie.
Mhm. Aber was hast du dann auch studiert?
Dann habe ich angefangen mit zwei Semester rein studiert. Mhm. Und das war lustig, da habe ich da hat Pascal Raab angefangen. Kennst du den?
Nein. Nein.
Ein ganz lieber junger Kerl, der war da so mit 18 und jetzt ist er bei meinem Fahrplatz ziemlich. Und ja, und habe angefangen halt dort zum Studieren und wie gesagt, nebenbei habe ich einen Job braucht. Und dann ist das Wein, die mehr waren, mehr waren, mehr waren. Und Wein & Co. hat mir dann auch die Chance gegeben, Stellvertreter zu werden und gesagt, passt.
Filialleiter, Stellvertreter.
Genau, mhm. Dann habe ich aufgehört zum Studieren auf meiner Konto, weil mit 40 Stunden geht das nicht.
Ja. Ja,
klar. Und nach zwei Jahren war ich dann Filialleiter in der Jasomirlstraße.
Also die Filiale.
Ja, also das
die eine große, wichtige Filiale.
Im ersten Bezirk in Wien, also die Flagship-Store mehr oder weniger. Ja. Ne?
Nachdem ich dann Filialleiter war, im besten Stellvertreter gehabt, den Herrn Simon Silbert.
Shoutout Simon.
Auch ein sehr guter Mann.
Ja.
Den kennen wir.
Wir hatten noch die alte Jaso inne, also den langen Schlauch, die Bar immer voll bis zum Gehtnimmer. Erste Bezirk, Party bis zum Gehtnimmer. Ja, und wir sind gestanden. Und haben halt Nachtdienst geschoben in der Früh. Ja. Und dann kommt der Simon zu mir und sagt, brauchen wir Weihnachtsaushilfe? Sag ich, ja, brauchen wir immer. Und dann haben wir in Mathe gekriegt.
Ah,
du bist als Weihnachtsaushilfe dazu gekommen.
Ich bin als Weihnachtsaushilfe dazu gekommen, weil ich das Studium abgeschlossen habe, schon gewusst habe, dass ich im Frühjahr auf Reisen gehe, beziehungsweise Praktikum mache. Und habe halt irgendwas dazwischen gebraucht. Und Wein & Co. ist eine super Zwischenlösung.
Ja, sehr gut.
Naja, klar.
Und da haben wir uns dann eben kennengelernt. Und wie man schon mitgekriegt hat, der Nitti kennt einen Haufen Leute.
Yep. Ja.
Und ist ja sehr rege immer dahinter, dass er den Kontakt wirklich aufrecht haltet. Und das war bei uns nicht anders. Und somit ist er dann im großer Sprung, 2019, also das Praktikum habe ich, oder Praktikum, die Weihnachtsaushilfe war in Weihnachten 2015.
15.
Genau, und 2019 ist er dann sozusagen um mich herangetreten nach mehreren feuchtfröhlichen Nächten und sonstigen Umtrünken, ob ich nicht mit ihm eben das Projekt Rauschnitt oder damals noch die Havara starten würde. Und ja, da ist der Syrah dann gekommen und Syrah ist für mich natürlich auch immer ein Stichwort, das sehr, sehr wichtig ist.
Ja.
Und dann gesagt, ja, Syrah, Österreich, doch schon etwas ältere Reben, gibt es nicht allzu oft. Machen wir, genau. Und seitdem hat sich es dann eigentlich doch ein bisschen weiterentwickelt und jetzt sind es halt, ich sage mal, in der Regel sind es 5 Weine, aber es gibt immer wieder mal ein bisschen eine Spielerei dort, dann eine Spielerei da.
Ja, aber das müssen wir eh nachher kleiner diskutieren, was es auch im 25er Jahr wieder für Spielereien neu gegeben hat.
Richtig,
und so weiter und so fort. Aber ich brauche nur ganz kurz die 4 Jahre dazwischen.
Richtig. Wie bist du überhaupt wieder zurück zum wirklichen
Naja, ich war lange bei Wein & Co. Ich war fast 10 Jahre.
Ja.
Das 10 Jahre habe ich nicht mehr geschafft, weil ich dann kurz bevor Corona kam ist und ich wusste, ob ich sich oben ins Burgenland Haus bauen und Familie gründen, wieder mal ins Burgenland zu ziehen. Wie gesagt, 15 Jahre Wien. Und dann bin ich runtergezogen und ich bin noch pendelt von Burgenland nach Wien arbeiten.
Uff.
In der Zeit hat aber der Matti von Wien ins Burgenland pendelt.
Ah, ja,
der war bei Lichtenberger und González.
Ja, ja.
Also, und dann ist ein Freund von mir hergekommen, ein gebürtiger Windner, wo er einen Weingarten hat in Breitenbrunn. Und der hat gesagt, er hat da einen Weingarten, was alte Leute gebracht haben, aber die Kinder sind jetzt nicht mehr und er möchte nicht alles in Gernot-Heinrich gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn? Ist alles außer Zweigel. Habe ich gesagt, ja, es ist eh ein Syrah. Also, Syrah. Wir haben Weingarten zu Hause, Blaufränkisch, Zweigel sind glauben, da kenne ich mich aus, aber mit Syrah habe ich nicht gehört. Sag ich, ich weiß nicht, wenn der was ein guter Freund ist und in Bradenbrunn arbeitet und gern so naturnahe Weine macht, wie ich, also was ich ja gern trinke, hol mir den Martinspot. Habe ich angerufen, sagt er, ja, wieso nicht? Und dann hat es mit 0,18 Hektar angefangen, also ein Weingarten,
ja.
Drei Zellen, wunderschöne Log, gleich wenn du da Bratenbrunn rausgefasst. Und seit 2019 haben wir den Wein. Da haben wir die erste Lesung gehabt. Und
das war gesagt, arschkalt, bist du deppert.
Bist du nascht. Und das war Ende September, haben wir gelesen, oder?
Ende September. Nein, es war nicht einmal so spät, aber es war einfach so ein richtiger Kälteeinbruch, dass man mit Handschuhen und Hauben und was auch immer, und zu dem Zeitpunkt haben wir eine spanische Praktikantin bei Lichtenberg gehabt und die hat das sowieso verflucht,
ja, das glaube ich.
So kalt worden ist, aber sie hat fleißig mitgeholfen. Und ja, da hat damals Lichtenberg und Sales, also der Martin und die Adriana auch gut mitgeholfen, auch beim Pflanzenschutz noch. Weil ich eben damals nur bei ihnen war. Und dann hat das eben 2019 Fahrt aufgenommen.
Mhm. Sehr gut. Ja. Bevor wir jetzt einsteigen in dieses 2019-Thema, brauchen wir fast noch deine Geschichte, Matthias.
Ich wollte noch kurz nachfragen, bei dir, Nitti, wie war das? Hast du dann daheim auch schon zum Arbeiten angefangen?
Genau,
was daheim im Weingut? Wie bist du überhaupt von Wein und Co. richtig zu dem Thema wieder Weinbau gekommen, weil jetzt, dass dir jetzt wer einen Weingarten anbietet und du sagst, ja passt, das mache ich jetzt, hast du schon gewusst?
Ja.
Hast du schon also, daheim mitgearbeitet?
Es war so, ich habe schon immer zwei Weine gemacht. Ich habe, mein erster Wein war 2010, die Burgunderbombe. Es ist Pinot Noir St. Laurent. Ich bin so ein St. Laurent-Fan und habe halt während Studium 2010 meinen ersten Wein gemacht und wurde 23 St. Laurent-Macher. Aber ich finde, im besten St. Laurent ein gutes für mich hat der Bitte gemacht. Und ich wollte dort auch so einen leichten, geilen St. Laurent machen. Und 2010 war wirklich, wirklich kurz Jahr. Und es war nicht so schlimm wie 2014, aber in der Blütezeit war es sehr verrieselt. Also St. Laurent ist ja eine leichte kleine Diva. Und die Blütezeit war so schlimm, hat nur Regen, dass ich beim Weingarten, wo du normal als 3-4 Fassl rauskriegst, eineinhalb Box gelesen habe. Okay. Das heißt, ein Fassl. Und dann hat der Bruder gesagt, machen wir ein Cuvée draus aus Pinot Noir St. Laurent. Und mein ehemaliger Mitbewohner hat gesagt, das fährt euch wie eine Bombe, nicht das Burgunderbombe. Weil es Burgundersorten sind. Und das war mein erster Wein, was ich generell während Studium gemacht habe. Und dann 2011 bin ich erst zu Wein & Co. gekommen. Also 2010 mein erster Wein und 2011 habe ich Wein & Co. angefangen zu warten. Und dann war ich bis 2019 bei Wein & Co. 2019 ist meine Tochter geboren und 2020 wollte ich einsteigen am Weingutshaus, aber dann ist ja Corona gekommen und alles war zu. Und ich habe im Jänner gekündigt und wollte dort eigentlich mit der ersten Lese 2020 komplett einsteigen. Und dann habe ich gesagt, das ist mir zu riskant. Ich kriege das zweite Kind. Wir stecken mitten im Hausbau und ich suche mir noch einen Job und helfe den Eltern, so gut es geht, im Weinbau,
ja,
mit Vermarktung und habe dann bei Rewe angefangen.
Ah.
War dann fast zwei Jahre bei Rewe. Nur war das ein undankbarer Job. Das war AGM. AGM hat dazu noch zu Rewe gehört und ich war Kundenakquisiteur und Weinfachberater für Wien, Burgenland, Niederösterreich in Zeiten, wo die Wirten keinen Sängwöhn oder nicht gehabt haben. Und das hat mich überhaupt nicht taugt und dann habe ich gekündigt, mir nichts, dir nichts und bin seitdem Teilzeit bei einem großen Weingut im Büro tätig.
Das machst du nicht mehr.
Genau, das ist mein Job, dass ich leben kann und sonst helfe ich meine Eltern und meinen Bruder auf Messen und dann habe ich noch das Projekt, eigentlich ein Lieblingsprojekt mit Mathe gemeinsam.
Oh, ein Lieblingsprojekt.
Ja, es ist so, es ist unser Baby.
Ja.
Ja,
also ich muss schon sagen, mit Mathe, wir hören sie eigentlich täglich.
Fast täglich, ja.
Ja, obwohl es ein kleines Projekt ist, aber wir hören uns täglich und wenn wir uns nicht hören, oder sagt er, wenn ich mir nicht auch auf, sagt er, alles okay.
Lebst noch?
Weil ich der Person bin, wo sie eigentlich oft anrufe und dann fragt er mich schon, ob ich noch lebe.
Genau. Was ist los?
Ja. Aber zu meiner Kunde zurückzukommen, wir hatten eine Gruppe, eine sogenannte Restl-Saufen-Gruppen.
Die WhatsApp-Gruppe gibt es noch immer, ja.
Genau, und da ist auch der Simon, euer Freund, mit dabei. Und dadurch, dass wir alle nicht zusammengehört haben, mehr am Schluss, aber durch diese Gruppe haben wir sie ja aus den Augen verloren. Und so habe ich gesagt, wenn dann das Projekt Wein, Syrah, habe ich gewusst, Matti, weil er ist im Burgenland arbeiten, hat kennt die Weingärten in Breitenbrunn besser wie ich, weil ich nur die Weingärten in Golz kenne. Und ja, so haben wir gestartet.
Macht Sinn. Hast du damals schon deinen Syrah-Titel gehabt?
Na, also bei Verkostungen habe ich natürlich immer wieder gern Syrah mitgenommen. So mit, also vielleicht von dem her, aber ich habe nicht den eigenen Syrah gemacht. Also das ist mit Nitti dann gestartet. Mm-mm. Wobei, da muss ich einen kurzen Zwischenwurf machen, weil ich nenne das einmal Projekt, Rauschnitt. Aber die Vicky, also meine Frau, sagt immer, nennt es nicht Projekt. Es geht so viel Arbeit da rein.
So.
Das ist nicht nur Projekt, sondern das ist…
Es ist einfach ein Weingut.
Boah. Ein Weingut, ja. Genau. Und wie der Nitti schon gesagt hat, wir hören uns fast täglich. Also es ist so richtig Work, Husband and Husband. Oh. Und von dem her… regelmäßig. Also von dem her, man hat das ganze Programm, was mit dazu gehört, aber ich glaube, durch das gemeinsame Kiefeln und alles Mögliche kommen dann halt auch so gute Weine aus, weil durchs Kiefeln ist dann halt auch ein wirklicher konstanter Austausch damit, ja, der einfach ausgefordert wird.
Total.
Und das ist dann umso besser eigentlich.
Wieder ein Wort, das wir erklären müssen.
Wahrscheinlich.
Kiefeln.
Also ja. Kiefeln.
argumentieren.
Diskutieren.
Diskutieren.
Sehr, genau.
Sehr gut. Ich glaube, damit ist es dann auch ein bisschen verständlich.
Ja, das stimmt. Kiefeln ist wirklich schwierig.
Kiefeln ist ein Wort, das verwende ich nicht einmal. Also,
ja.
Dabei rede ich eh schon so schön.
Ja, du bist eh wunderbar.
Ja.
Stimmt, Herr Vorarlberger. Achso, willst du noch was einwerfen?
Ich muss noch was einwerfen.
Ah, okay.
Wir müssen natürlich noch auflösen, was dein Familienweingut ist, weil wir sitzen in Gals. Es heißt gefüllt jeder Nitnäuser.
Drei Nitnäuser gibt es da, ne?
Es gibt, ich glaube, 8 Familien, was Nitnäus heißen.
Ja.
Und davon machen 5 aktuell noch Wein.
Es sind 5 Sixth. Sogar.
Mhm. Also, es gibt 4 auf der Hauptstraße.
Mhm.
meine Eltern haben früher geheißen Nelly und Matthias Nitnäus.
Mhm.
Und das haben jetzt unbedarft im Winzhaus Nitnäus, weil meine Schwester ist ein bisschen im Betrieb, im Büro. Mein Bruder macht hauptberuflich das und ich mache 1-2 Weine. Ich mache noch, wie gesagt, die Burgunder machen wir gemeinsam mit ihm und den Ginger, so Naturwein.
Mhm.
Und deswegen heißt es seit 2021 Winzhaus Nitnäus. Und dann gibt es gleich unser Nachbar, ist der Bernd Nitnäus.
Ah, siehst du, den habe ich schon wieder nicht ergoogelt.
Ja, aber es ist auch lustig, und Nachbar, mit dem sind wir nicht verwandt.
Ah.
Dann auf der Hauptstraße, wenn du den Kreisverkehr runterfährst, kommst du zum nächsten Nitnäus. Ich glaube, zum wohl bekanntesten Nitnäus, Panobel Nitnäus.
Mhm.
Hans und Anita.
Der John.
Ja. John, Shoutout an den Nitz und den Martin. die kenne ich auch schon lange, weil mein Nitz, der Kellermeister, der Andi, mit dem war er früher in der Band.
Sehr, auf das müssen wir alles
kommen. Wirklich ohne, ne?
Ja, ja. Naja, genau, mit dem war ich in den Anfang 20er in einer Band.
Was für Band? Da müsst ihr leider googeln können.
Metal Hard.
Sehr gut. Namen her?
Trapped and Forgotten.
Perfect.
Uns hat es einen Auftritt gegeben und das in Eisenstadt und ja.
Ich hoffe, mit Videobeweisen.
Ich keine Ahnung, ob es da schon Videobeweise.
Wir werden herausfinden.
Nein, es war lustig. Wir sind, also der Andi und ich sind groß geworden in der gleichen Szene. Es hat vis-à-vis schräg vom Heimlich Peter sein Lokal gab es einen alten Weinkeller, der quasi Heimkeller geheißen hat. Und dort habe ich, wie ich 17, bis ich zum Bundesheer gegangen bin, 2-3 Mal im Jahr Punk- bis Hardcore-Punk-Konzerte veranstaltet.
Ah.
Und da waren viele Freunde dort und ja, wo jetzt Winzer sind und genau, ja, haben wir dort.
Du kennst wirklich alle, glaube ich.
Nein, wir weiter aufzählen, welche Nicknassen wir da sind.
Ja, Entschuldigung, ist abgeschlecht. Dann fast oben, weiter die Hauptstraße, dann gibt es den Nitnäus, Gebrüder Nitnäus,
genau.
Das ist früher gewesen Hans und Christine. Genau, die sind auch jetzt, glaube ich, einer der größten Nitnäuser, weil die sind viel im Spar vertreten. Und dann gibt es noch 2 Nitnäuser, die, glaube ich, nicht mehr Wein machen, die schon aufgehört, weil sie in Pension sind. Den genauen Namen weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, gefühlt gibt es nur 5, die was jetzt noch wirklich aktiv sind.
Wahnsinn.
Genau. Work. Ja. Aber eins kann man sagen, der Nittenhaus, der was Wein in Golz groß gemacht hat, war halt der Vanoble-Winzer Hans Nittenhaus.
Ciao.
Ciao. Gut, jetzt können wir umsteigen. Ja,
jetzt haben wir alle Nittenhäuser ab.
Genau. Die Nittenhaus
abgehandelt, perfekt. Matthias Vorarlberger, wie kommst denn du da her? Wie ist denn das gegangen?
Daher, heute bin ich mit dem Auto gefahren. Nein.
Okay. zum Wein einmal grundsätzlich.
Zum Wein, nein. Meine Eltern haben einen Freund in Göttlersbrunn, also im Kanuntum gehabt. Und die haben, also ich habe nur 3 Geschwister und die haben meistens einfach nur Sack und Pack einpackt. Und wir sind immer zum Göttlersbrunner Jungweinschnuppern. Nein, nicht Jungweinschnuppern, der Leopoldigang. Also das war im Herbst zum Leopoldigang gegangen. Und ich glaube, das erste Mal war ich dort mit 12. Damals war natürlich noch nicht groß Wein verkosten, vielleicht so ein bisschen dran riechen bei den Eltern, aber meistens war, wir hatten ein bisschen Aufstrich, wir hatten ein bisschen Traubensaft und man ist halt einfach mitgegangen und hat gesehen, die Leute haben es lustig, das sind schöne Gebäude, zum Teil schöne Autos und das war halt Jahr für Jahr immer wieder und einmal hat dann halt auch einer der Winzer gesagt, ja, jeden Tank, den du siehst, hat einen Wert von einem Ferrari. Und ich als kleiner Bub, der auf Autos abgefahren ist, habe gesagt, boah, geil, das macht Geld und Leute glücklich. Und habe mich ab dem Zeitpunkt eigentlich immer intensiver damit auseinandergesetzt. Und,
du wolltest also einfach einen Ferrari haben?
Ja, ich wollte einfach einen Ferrari haben. Ich meine, jetzt bei Polo, aber ich glaube, Polo ist ja feiner zum Parken als ein Ferrari.
Ja, gut.
In Wien auf jeden Fall.
Und habe dann 2005 oder 2006 mein erstes Praktikum gemacht. Das war beim Trappel Hannes. Mhm. Da bin ich eben über die Freunde aus dem Kanuntum zu ihm gekommen, weil das waren gemeinsam Jäger. Oder der Papa vom Trappel war der Jäger mit den Freien. Ja, habe einfach mal reingeschnuppert. Das war während dem Sommer. Habe mitgehackelt. Ein bisschen verdreht, gefüllt, alles Mögliche. Und das hat mir eigentlich wirklich gut gefallen. Natürlich die Weine am Schluss, die ich gekriegt habe, das hat mir auch gefallen. Wenn wir dann da so ein bisschen verkosten können.
Wie alt warst du da?
16.
Ah ja.
Genau.
Richtiges Schulpraktikum noch.
Ja, also mir hat jeder für verrückt erklärt, dass ich jetzt mehr oder minder die ganzen Sommerferien verwende, dass ich im Burgenland sitze, dort irgendwie hacke.
Am anderen Ende den, von Österreich.
Quasi. Und nicht den Sommer genieße. Also das war schon ein bisschen eigenartig für viele. Ich habe es super gefunden. Und das ist dann halt Schritt für Schritt weitergegangen, weil ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt habe, dass ich ja, ein Goals-Praktikum gemacht habe bei der Judy Beck damals. Und dann halt immer so weiter. Und für mich war das Einfachste, dass ich sozusagen in die Weinwelt einsteige als Vorarlberger. Dass ich Weinbau studiere.
Ja.
Also Weinbiologie und Weinwirtschaft auf der BOKU. Habe damals auch den Simon kennengelernt. Als Oberösterreicher war er natürlich auch ein Exot. Somit haben wir gleich irgendwie gewisse.
Ja, Outsider hat es gebondet, sehr schön.
Weder in Oberösterreich noch in Vorarlberg gibt es wahnsinnig viel Wein. Ne?
Ja. Viel nicht, aber mittlerweile muss ich sagen, es wird immer besser. Kommt schon. Und was mir immer wichtig war, nicht nur die Uni, sondern nebenher so viel wie möglich auch wirklich an Weingütern arbeiten und dann war halt weiter Praktika in Österreich, aber in der Schweiz, in USA, in Argentinien, in Italien.
Das müssen wir, glaube ich, schon ein bisschen ausführen. Also das musst du jetzt ein bisschen erzählen. Ja. Weil das sind Stationen, ja, und wir wissen, dass man die auch erzählen muss ein bisschen, weil das sind schon sehr, sehr gute Betriebe und super spannende Sachen,
so die
da auf deiner Vita stehen.
Probiere das irgendwie chronologisch abzuarbeiten. Warte mal, Judy Beck war 2009. okay, mit dir höre ich auf. Dann war Jürg Sachser, also Jürg und Nadine Sachser in der Schweiz, im Zürcher Weinland, spezialisiert auf Pinot Noir. Dann war ich bei der Elisabetta Foradori im Trentino. Das war damals auch der erste Jahrgang vom Emilio.
Ah, das ist zusammengefallen so.
Genau, ja. Dann war ich in Kalifornien bei einem klein war es nicht, aber das war so ein bisschen ein Garagenweingut, das war irgendwie so Custom Bottlings und was auch immer. Das war so ein richtiger Weinclub, wo halt einfach viel zum Ausprobieren war. Dann war ich in Argentinien bei Bodega Chacra. Dann war ich bei Gernot und Heike Heinrich, auch wieder in Goes. Von Gernot und Heike Heinrich, also da war ich 1,5 Jahre circa. Von Gernot und Heike bin ich dann zu Lichtenberger Gonzales gekommen, weil ich dann nochmal beschlossen habe zum Studieren. Und das war bei Lichtenberger Gonzales vom Aufwand her ein bisschen einfacher. Und es hat sich auch sonst gut ergeben. Martin und Adriana haben auch wen gebraucht. Dann war ich da circa, ich glaube, 3,5 Jahre. Ja. Dann hat ich das Projekt mit Rauschnitt begonnen. Dann war ich währenddessen noch Verein Leiterberg, dass ich das mehr oder minder koordiniert habe. Dann nochmal kurze Zeit beim Rudi Wagenpristl in Großhöflein. Ja, und nach 10 Jahren Pendeln habe ich gesagt, will ich nicht mehr. Jetzt habe ich einen Bürojob in Wien. Fahre aber regelmäßig trotzdem noch in die Weingärten, ins Burgenland, weil die müssen auch geschnitten werden und ausgeheizt und ja.
Das ist schon unfassbare Vita. Ne?
Also, ja, wie ich mir die Listen angeschaut habe. Ich habe sie ja da mit Jahreszahlen stecken, nur dass du es weißt.
War es halbwegs richtig?
Ja, hat halbwegs
von passt. Von der Reihenfolge, ja.
Von der Reihenfolge hat es sehr gut passt tatsächlich. Okay. Also so 2016, ne, damit man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, ja. Warst du eigentlich relativ durchgehend dann im Burgenland.
Genau, ja.
Ja.
Also 2016 habe ich eben bei Gernot und Heike angefangen. Genau. Damals war eh lustig, habe ich zwar in Goals gearbeitet, aber während der Lese habe ich dann schon bei Lichtenberger Gonzales, weil die haben ein Gästezimmer von mir gehabt, habe ich geschlafen gehabt. Das haben wir meistens so, bevor der Arbeitstag bei Heinrich angefangen hat, sind der Martin und ich aufgestanden, haben untergestoßen, sind in die Arbeit gefahren, haben dort den ganzen Tag Lese gehabt, sind am Abend wieder heimgefahren, haben wieder untergestoßen. Puh. Also das war dann schon so, dann, also somit, ich habe 2016 Lichtenberger auch schon ein bisschen mitgeholfen.
Mhm. Ja.
Fließender Übergang.
Ja, und dann die Lese 17 war dann schon bei Lichtenberger. Und Das war dann eben 17, 18, 19, dass ich dann dort die Lese mehr oder minder. Also da war Weingarten, Keller, Vertrieb, da war eigentlich
alles, ne?
Mädchen für alles, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Das ist halt ein riesengroßes Weingut.
Genau,
im Gegensatz zu Heinrich, wo du halt wirklich einfach viel mehr Leiter hast.
Genau. Oder Heinrich hat mehr oder minder schon für die einzelnen Tätigkeiten natürlich seine Leute. Und
was hast du da eher gemacht bei Heinrichs?
Heinrich war nur im Keller.
Nur Keller.
Mhm. Genau, war mehr oder minder eh die rechte Hand von Martin. Mhm. Und ja, halt alles, was angefallen ist. Vorbereiten für die Füllung, abziehen, zusammenziehen. Wobei ich sagen muss, der Heinrich-Keller nach wie vor einer der angenehmsten zum Arbeiten, durch das das einfach so mit Schwerkraft alles funktioniert. Es ist nach wie vor für mich, Chapeau.
Riesig. Ja.
Er ist extrem riesig, gut,
also er wirkt extrem gut strukturiert, ohne da jetzt viel davon zu verstehen, aber
es ist wirklich so. Vom Arbeitsablauf und alles war das schon immer sehr, also das war gutes Arbeiten, sehr effizientes Arbeiten,
Es ist dann schon ein großer Unterschied zu Lichtenberger Gonzales, die halt viel kleiner sind, auch von der Struktur her halt viel, viel kleiner natürlich.
Klar, das ist alles in einem Haus mehr oder weniger. Ja,
Keller im Wohnhaus, genau. So ist es. Ja, das war dann ein bisschen verwinkelter, aber es hatte auch seinen Charme. Ich bin nicht mehr auf so viel Schritt gekommen wie bei Heinrich.
Ja, okay.
Aber das hat gut gepasst.
Heinrich ist wirklich wahnsinnig riesig. Ich habe mit 14 mein erstes Praktikum machen müssen von der Schule aus, bei Heinrich.
Ja, gut. Mhm.
Und da hat er gerade die Halle erst gebaut gehabt, die neue. Und das war in Goals hat einer der größten und ersten so mit Dreistück. Und mit 14 war mein Aufgabejob, das war nicht 1,5 Monat, nur schwefelnde Fasseln.
Nur schwefelnde
Fasseln. Und da waren halt über 1000 Fasseln und dann bist du Raum zu Raum gegangen und denkst da, wo bin ich jetzt?
Habe ich das schon gemacht?
Ja.
Ich glaube, damals war natürlich auch noch mehr Barrique und jetzt ist die Mann. Bei mir waren dann fast kein Barrique mehr, sondern eigentlich schon alles 500 Liter Fässer und die Holzgerständer und jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, mehr am Vorn als wie alles andere.
Ja.
Das waren früher nur Barrique, also alles voll Barrique und jetzt gar nichts mehr.
Voll.
Das wollte ich dir fragen, ob du aber so Stationen gehabt hast, einerseits Praktika und so weiter.
Ja, wir haben von der Schule aus machen müssen ein Fremdpraktikum. Da war ich halt beim Gernot Heinrich. Und dann haben wir zu Hause auch mithelfen müssen.
Ja gut, du hast eh daheim genug zum Tun auch gehabt.
Genau, und wie gesagt, dann war die Matura. Und dann bin ich schon nach Wien gegangen. Und dann
Weinerko. In den Fängen von Weinerko.
Ja, aber Weinerko war am Anfang halt die alte Jase. Und dann war es halt, ich finde, schräg halt das aufzubauen mit der neuen Filiale, weil ja. ich umgebaut war. Ich glaube, es war auch 2016, wie du bei den Gärtnern warst, oder?
Gerne bei 16, ja.
Genau. Und ich glaube, 16, 17 war dann Umbau in die neue Jaso. Mhm. Und dann haben wir diesen Raritätenkeller gekriegt.
Ja.
Und ich finde, trinktechnisch zum Lernen habe ich Weinerko.
Naja, sicher.
100%. Viel mitgebracht. Also es war, ja. das hätte ich in Gues nie lernen können.
Na sicher. Nein, ja. Das ist ja nicht den Zugang.
Du kriegst halt die komplette internationale ja. Weinwelt dir geöffnet quasi.
Das stimmt.
Ja. Vor allem, jemand natürlich Wein und Co. hat jetzt auch uns im Sortiment, das ist schon mal super, aber was sie sonst immer wieder im Sortiment gehabt haben, also sie waren da immer eigentlich vorne mit dabei. Ja. Gewisse Sachen, die niemand am Schirm gehabt hat und das dann irgendwann einmal aufgekommen ist, weil man wüsste, was sie früher noch alles im Sortiment gehabt haben, was jetzt mehr oder minder so richtig gehypt ist.
Ja, ja.
Da, muss man, da haben sie schon
ja.
viel Vorarbeit,
wirklich Vorarbeit gemacht.
In Österreich geleistet,
das ja. merkt man halt auch die Leute, die damals beim Wein und Co. waren und die dann mehr oder minder vom Wein und Co. weitergezogen sind. Da sind richtig gute Leute rausgekommen.
Voll.
Also das
absolut.
Ist, war eine richtige Kaderschmiede.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine richtige ja. Kaderschmiede, weil das hörst du immer wieder diese Station irgendwann mal bei Wein und Co., weil es ja trotzdem der größte österreichische Händler am Schluss.
Ach so, für Winzer oder nur Winzer, die einmal ein Jahr oder zwei oder drei entweder nebenbei gearbeitet haben oder teilweise auch Vollzeit oder halt,
voll.
Was
ja.
weiß ich, ein neben einem Boko-Studium oder so in Richtung dort waren. Mhm. So viel.
Ja, und da kriegst du halt einfach viel mit.
Mhm. Ja, voll.
Sehr gut. Einmal die Vita durch. Yes.
Und jetzt kommt quasi dann 2019 dieser Anruf. Wie war das aus deiner Sicht quasi? Wie,
genau.
wie
ist das war das abgelaufen? Schon angeteasert vorher?
Oder ja, war das nein, also nicht? Da ist das ziemlich direkt eigentlich immer. Also ich weiß, Matthias, ein Kollege von mir hat da einen Weingarten und der hat gefragt, ob wir das machen wollen. Und alleinig kann ich es nicht, aber würdest du das mit mir machen? Und dann habe ich gesagt, ja, lass mich mal checken, wie wir das potenziellerweise machen bezüglich Bewirtschaftung. Und wie gesagt, im ersten Jahr hat Martin und Adriana das für uns mitbewirtschaftet gehabt. Und als da dann das okay war, war eigentlich gleich mal, ja, passt. Weil, ich meine, wenn ich schon in Goals bin und den ganzen Tag im Weingarten stehe, na, dann gehe ich halt nach dem Arbeiten noch zum nächsten Weingarten und mache dann weiter. Also das war so, ist auf der Hand gelegen ein bisschen. Ja. Und ja, es ist auch nicht der größte Weingarten gewesen und der Versuch, selber mit Syrah zu arbeiten, war halt doch auch
reizvoll.
Reizvoll.
Doch. Na,
du hast ja damals auch schon selber ein bisschen Wein gemacht. Ne? Weil
stimmt,
wir haben ja da
die Trials.
Die genau. Trials im Podcast gehabt. Ne? Das war 2018, genau. was wir damals im Podcast gehabt
haben. Genau, das war 2018, 2019 habe ich mit den Trauben von Lichtenberger Gonzales aus der Breitenbrunner Mirahort, Blaufränkisch, habe ich jeweils was machen können. 2018, richtig heißes Jahr, habe ich mir in den Kopf gesetzt, ach, ich will mal was ganz was anderes und nicht das, was alle anderen machen, sondern ich probiere mal Blaufränkisch, Blanc de Noir in gebrauchten Barrique und geht schon auf Vollgas. Säure hat er, Struktur hat er, das muss richtig werden. Dann war das tatsächlich der erste Blaufränkisch, den wir gelesen haben. Aber aus irgendeinem Grund ist es der fetteste Wein geworden aus dem Jahrgang.
Gut, 2018 ist halt wirklich nicht das richtige Jahr für diesen Versuch.
Ja, das dürfte wahrscheinlich ein Problem gewesen sein. Ich finde, es hat sich super entwickelt gehabt.
Absolut.
Eigentlich. Natürlich, es war nicht der schlankste Wein, aber er hat immer eine gute Struktur gehabt.
Ja, ja.
Und ich sage immer, das war so der Baby Vino Tondonia aus Österreich.
Ja.
Mein Blanc de Noir ist es nicht geworden, sondern es ist dann schon eher ein Rosé geworden.
Ja.
Und 2019 selber Weingarten und das war so ein bisschen sehr kurzfristig, dass es geheißen hat, dass ich den Wein wieder machen kann. Und da war eigentlich sehr mutig. Der Martin hat mich damals für verrückt erklärt, das kann nicht funktionieren, das wird nichts, das wird nichts. Habe ich mehr oder minder die Blaufränkisch-Trauben in der Lesebox, Kohlensäure drauf, Folie drauf, Deckel drauf und einfach nur eine Woche lang mal stehen lassen. Nach einer Woche, also immer wieder mal vorsichtig kontrolliert, ob es eh schon geht. Nach einer Woche dann mit die Viers eingemeischt, Nochmal, ich glaube, 4 Tage auf der Maische gehabt, dann presst und direkt in eine Fassel. Und das war so aktiv und lebendig, dass das dann einfach aus dem Fassel rausgeschämt hat, wie sonst schnell was. Aber das, ja, das war dann der Trial 2 sozusagen. Mhm. Und eben 19 war dann schon parallel eigentlich der Syrah im Nitti, genau.
In welchem Keller habt ihr es denn gemacht?
Bei meinen Eltern am Weingut. Also es ist, wir haben ein Weingut im Weingut.
Auch genau. Heute noch.
Genau. Auch heute noch.
Weingut, genau. Weil, ja. Wir haben alles dort.
Ja. Wieso jetzt, eine neue Struktur?
Genau, es ist halt so, wie gesagt, eher das teurer geworden.
Ja.
Und das Coole ist, wir können bei uns am Weingut auch fast ohne Puppen orden.
Super.
Also mit der Fliehkraft, das ist das Tolle.
Genau.
Genau.
Also die Roten werden einmal pumpt, die Weißen werden eigentlich nie pumpt. Und das ist ein riesen Danke an die Familie vom Nitti, dass wir mehr oder minder den Platz noch nutzen können.
Ja,
auch die Presse und alles Mögliche. Und das Wichtigste, sage ich jetzt mal, für uns sind die Schleich, der Platz und der Stapler.
Ja.
Stapler. Ja. Ja.
Mit dem können wir dann halt auch wirklich mit so wenig Pumpen als möglich gut arbeiten. Und ja, es ist super.
Und war das für euch von Anfang an klar, dass ich quasi biologisch, weil du vorher schon gesagt hast, biologischer Pflanzenschutz, so, war das klar, ich wollte das biologisch machen? Wie war der Weingarten benannt? Ist der konventionell bearbeitet worden? Wie ist das da gestanden überhaupt? Weil jetzt Syrah aus dem Burgenland ist jetzt auch nicht das, was man grundsätzlich erwarten würde.
Es war konventionell auf jeden Fall und es war ein altes Bärchen. Ich habe die Person erkannt, was vorher den Weingarten gebracht gehabt haben. Und die haben das als Traubensaft gebraucht, also die Trauben.
Ah, okay.
Angeblich. Also wir haben halt dann angefangen, biologisch zu orden. Das war für mich hundertprozentig, dass ich so orden will.
Ja.
Da hätte nichts anderes sein, darf er.
Ja.
Und wir haben dann angefangen zum Wickeln. Die erste Orgelin gleich gewickelt, nicht gestutzt, oder?
Ja, aber ich glaube, das muss ich auch erklären.
Ja, wickeln. Das heißt nicht abstutzen, sondern Trieben.
Die Triebe und nicht schneiden quasi, sondern...
Genau,
also die Triebe, die zwischen Drahtrahmen drüber rausschießen, werden normalerweise gestutzt, dass es dann sozusagen nicht in die Zeile einhängt. Und das habe ich bei Lichtenberger kennengelernt. Bei einem alten Weingarten haben wir das auch so gemacht, dass wir sie nicht gestutzt haben, sondern gewickelt haben. Und mir haben die Weingärten eigentlich immer am besten gefallen gehabt, weil durchs Wickeln meiner Meinung nach weniger Geiztriebe kommen, weniger Stress sozusagen in die Rebe reinkommt, weil wenn du oben abschneidest, die Rebe will das natürlich kompensieren, fängt nochmal mehr an zum Schieben und somit haben wir das dann eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir das machen. Das war natürlich für uns auch einfacher, weil wir haben niemanden organisieren müssen, der uns potenziellerweise jetzt den Weingarten stutzt.
Ja.
Und man würde es nicht glauben, wie anstrengend das sein kann, mit einer Heckenschere oder was auch immer, die ganzen Zeilen abzurennen und oben irgendwie, also da, das ist dann...
Nicht so anstrengend wie Hände spritzen.
Ja, es ist...
Aber Wickeln an sich ist ja auch nicht unanstrengend.
Das Wickeln an sich ist auch nicht unanstrengend, genau.
Ja.
Aber es ist...
Es ist...
Zahlt sich aus.
Schöner in die Luft zu arbeiten als Urauern.
Ja, fair.
Stammputzen und Kopfputzen aufrauben. Genau.
Alles klar. Aber das heißt, Bio war von Anfang an ganz, ganz
gut. Bio war von Anfang an klar,
ja. Und dieser erste Wein, habt ihr da irgendwas im Kopf gehabt, in welche Richtung das gehen soll? Oder war das wirklich einmal, schauen wir mal, was dieser Weingarten tut, schauen wir mal, was dieser Syrah überhaupt tut?
Wir haben gesagt, wir schauen einmal. Ja. Und das Tolle ist, wir haben gleich alles auf einmal verkaufen können.
Ah.
Das heißt, im ersten Jahrgang haben wir mal unsere Kosten deckt, das heißt, Fasseln, alles, was wir also ausgenommen und haben halt man auf Bare, was die Kartons, Flaschen etc.
Ja.
Und das hat ein Freund von Matti Kröstels genommen, Eigenmarke.
Genau. Also der hat das mehr oder minder die blanke Flaschen gehabt. Einen Teil haben wir für uns selber gehabt natürlich. Haben das so ein bisschen verkauft gehabt. Das war, der Name schlussendlich war First Cut.
Mhm.
Und er hat eine kleine Winothek gehabt, der Wine Rebellion.
Mhm.
Wahrscheinlich eher für viele im Begriff, der Felix. Und hat das als Eigenmarke mehr oder minder dann.
Ist
der Franzl. Hat das tauft. Ich glaube, Hommage an seinen Opa.
Ah, ja.
Genau. Und somit immer geholfen, weil er hat einen guten Wein für gutes Geld gekriegt. Und verkaufen. Wir haben unsere Fixkostendeck gehabt.
Cool.
Und es ist immer wieder trotzdem schön, jetzt auch noch eine Flaschen in die Hände zu kriegen, weil ich meine, den haben wir schon nach einem Jahr gefühlt gehabt. Die roten sonst sind jetzt eigentlich immer 2 Jahre mindestens im Fassl. Und damals, wenn man natürlich, ich war noch beim Weingut und war sonst schon ein bisschen hektischer und alles, hat der Bruder vom Nitti noch sehr viel mitgeholfen gehabt. Dann ist es halt auch, wenn wir selber keine Flaschen bestellen wollten und alles, haben wir das halt auch mit den Flaschen und den Glasverschlüssen von innen. Und durch das, dass wir grundsätzlich immer sehr, sehr lang auf der Vollhefe sind, und jetzt beim Glasverschluss, es war so richtig reduktiv. Ja. Das merkt man jetzt noch immer, dass es eigentlich richtig reduktiv war. Aber
schon,
ja.
Schon lange nicht mehr getrunken, müssen wir wieder mal aufmachen.
Ja.
Aber man kann sagen, eigentlich der richtige Start ist dann alles mit 2020 passiert, wenn wir dann noch andere Weingarten noch dazugenommen haben.
Wie ist das passiert?
Da hat der Martin, also der Lichtenberger, uns angerufen, ob wir nicht noch was dazu will.
Von und Erna oder von irgendwem anderen?
Nein, war auch ein, also ein älteres Ehepaar, wo es gerade den Weingarten hat, hat Martin und Adrian angeboten und gesagt, sie können es nicht bewirtschaften. Mhm. Und was wir nicht haben wollen, also haben wir gesagt, ja, was ist dabei? War dabei Weißburgunder, Blaufränkisch, da haben wir uns sehr gefreut über Blaufränkisch und Grüne Veltliner. Und bei uns ist es jetzt so, wie gesagt, ja, Grüne Veltliner ist halt überhaupt nicht meine Rebsorten und auch, ich glaube, deine eins, oder?
Nein, aber wann Grüne Veltliner, dann sage ich es im Burgenland, weil ja, es bringt einfach ein bisschen mehr Würze, ein bisschen mehr Spannung ein. Für mich persönlich. Es gibt wunderschöne Veltliner aus Weinviertel und Co. Kampfteil, aber der extra Kick ist dann schon vielleicht nochmal Grüne Veltliner aus dem Burgenland. Und so haben wir gesagt, gut, machen wir das auch, probieren wir das auch. Und haben da halt auch im ersten Jahr probiert, wirklich Maischegärung im offenen Fass, haben wir da Deckelobert dann. Der Gerbstoff am Anfang war natürlich extrem, aber das hat sich auch sehr, sehr schön entwickelt. Leider Gottes sind die Weine meistens zu schnell verkauft, also dass man wirklich das volle Potenzial dann hat.
Genau. Oh weh, zu schnell verkauft.
Ja, so ein Schlimmeres geben.
Das stimmt. Gut, bei den Mengen ist es nicht so schwierig, dass es verkauft wird.
Ich wollte gerade fragen, also wie groß war dann dieser zweite Teil?
Also wir haben uns dann von 0,18 Hektar verdreifacht, kann man sagen. Wir sind jetzt bei 0,6 Hektar, also über einen halben Hektar. Also so, kann man sagen, wie der Mike Move die Größe hatte. Genau das einmal. Das heißt, wir sind noch bei einer Größe, was man so nebenbei machen kann.
Ja.
Und unser Ziel war immer, von jedem Wein zwei Fassel zu machen.
Ja.
Genau. Bei manchen Weinen geht es immer aus, bei manchen Weinen wie Blaufränkisch sind wir.
Einmal so.
Aber bei den Weißen geht es immer aus und nur bei Blaufränkisch kämpfen wir.
Ja. Und ihr seid aber wirklich bei dieser Rebsortenaufteilung geblieben. Ich habe es nach wie vor genau die.
Das sind nach wie vor die Weingärten, die wir selber bewirtschaften.
Ja.
Und hier und da hat es halt was anderes noch ins Sortiment.
Seit 2023 haben wir Spaßfassel. Das ist auch unser Spaßfassel. Das ist Mathe geschuldet, sagen wir so.
Yeah. Was ist da passiert?
23 habe ich geheiratet und von meinen Eltern habe ich ein neues Fassel geschenkt gekriegt, also Barrique.
Ein Hochzeitsfass, das ist schon gut.
Ein Hochzeitsfass, genau. Vom Schneckenleitner.
Super
Fass. Nur trotzdem wollte man nicht unser Bestandssortiment irgendwie mit neuem Holz total auf den Kopf stellen. Die Hochzeit war im Juni. Und dann haben wir geschaut, du, was machen wir? Was für Trauben treiben wir noch auf? Und dann haben wir tatsächlich noch von Mint-Trauben auftrieben.
Aus Rust.
Aus der Riedrust der Umriss. Genau. Also grundsätzlich Topmaterial.
Ja.
Und haben das eigentlich bewirtschaftet. Also nur die Trauben gekauft, bewirtschaftet haben wir es nicht. Aber haben verarbeitet die Trauben gleich wie sonst auch unsere anderen Weißen. Nur ist es dann ins neue Holz gekommen und nach dem ersten Jahr hat es einfach nur wie Coconut Dreams gerochen und das Holz war richtig intensiv. War dann nach wie vor auf der Vollhefe und dann haben wir gesagt, gut, wir haben ja keinen Stress. Das weiß keiner, dass es den Wein gibt.
Yeah.
Und somit sind wir einfach dann ein zweites Jahr auf der Vollhefe geblieben. Das Holz hat sich immer besser eingebunden. Und jetzt hat es eine richtig schöne Holzreduktion mit dabei. Natürlich die Röstaromen und alles mögliche auch noch ein bisschen. Aber eine richtig schöne Holzreduktion. Am Gaumen einfach richtig frisch. Also das, wie du immer sagst, das hat geschoben oder Zug gehabt. Oder?
Das schiebt, sagen wir mal. Das schiebt,
ja, genau. Sehr gut.
Ja.
Und das heißt, das war dann ein Jahr im Fass? Und
nein, es war zwei Jahre im Fass auf der Vollhefe. haben wir letztes Jahr dann gefühlt gehabt und nachdem wir dann sozusagen das Fassel dann wieder leer gehabt haben, haben wir gesagt, das geht nicht. Und haben gesagt, das müssen wir wieder befüllen und haben jetzt aus Burbach von wirklich ganz, ganz oben einen schönen Wösch-Riesling gekriegt. Bin ich echt schon gespannt. Es liegt noch im Fassel, das wird dann noch ein bisschen liegen im Fassel. Aber es, ja, soweit hat sich es mal sehr gut entwickelt. Natürlich Wösch, die Frische, auch wieder ältere Reben und ganz oben, also du hast den Wald direkt nebendran und alles. Es ist für die Viecher dann auch wieder schön, dass sie was zum Naschen haben, aber ja.
Aber das heißt, habt ihr auch Trauben zukauft oder war das eine eigene Bewirtschaftung?
Da haben wir Trauben zukauft. Also das war eh, man muss dazu sagen, die Weingärten 2019 hat Lichtenberg und Zales für uns gespritzt. Mhm. 2020 bis 2022 hat ein Golse für uns gespritzt, der auch für den Schieder Christian in Pubach drüben ein bisschen mitgespritzt hat. Und 2023, weil der Schieder dann selber gespritzt hat, hat er bei uns immer mitgespritzt. Mhm. Und da sind wir leider Gottes erst ein bisschen später drauf gekommen, obwohl er gesagt hat, er spritzt uns eh. Ja. dass wir dann halt eben vom Blöckinger Lukas, vom Weingut Dienhof, die Buckelspritzen ausgeliehen haben. Von die Baslers, also von Basler Michi, aus Joes die Spritzmittel gekriegt haben und dann selber mit der Buckelspritzen durch die Weingärten gerannt sind. Ja. Damit wir halt noch retten können, was da ist. Mhm. Und ich glaube, es war der dritte Weingarten, ist der Nikolaus aufs Mal mit dem Traktor.
Unser Retter.
Stehen geblieben.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass Büttel, ich habe mir da gespritzt, haben, ist in der Matte gegangen, er verschwindet, kommt zurück, komplett mit der vollen Montur, Rennjacken, Kapuzen drüber und sagt, da, wisst ihr, was ist da eine? Es war warm, es war Mai, gell? Mai was?
Nein, es war schon später.
Ende Mai, das, ich glaube Ende Mai was.
Ende Mai, okay.
Und dann waren wir beim letzten Weingarten, am dritten Weingarten beim Syrah. Und auf einmal, wie gesagt, der Martin gesagt hat, hört der Nikolaus der Weihnachtsmann auf. eingefleischter Bradenbrunner, also gebürtiger Bradenbrunner. Glaube ich schon so um die 60, 70 Jahre alt.
Ja.
Und die haben eigentlich Kier.
Eine Mutterkuhhaltung im Burgenland, genau.
In Bradenbrunn und nebenbei Weingarten, was biologisch worden. Mhm. Und der hat gesagt, was muss ich da machen? Sagt er, nur spritzen, sagt der Martin, sein Dialekt. Auf Vorarlbergisch grantig wäre ich war. Und was willst du da? Wieso redest du da? Ich bin nicht grantig. Ich tue wieder hackeln und sagt er, aha. Und dann hat der Martin schon geredet mit dem und ja, seitdem spritzt er für uns.
Genau.
Also, und vor ihm haben wir jetzt auch den Wölschrissling zugekauft. Aber aha, er hat meinen Weingarten.
Genau.
Und er hat biologisch so seit etlichen Jahren.
Ja, super.
Genau, also der grundsätzlich, die haben eben Mutterkuhhaltung im Burgenland, in Breitenbrunn. Sind schon seit die, ich glaube, 70er Jahre, dass sie biozertifiziert sind. Also die haben noch eine Zertifikatsnummer im zweistelligen Bereich, wenn nicht sogar einstelligen Bereich, also wirklich arg. Und die haben gesamt 5 Hektar, diese bewirtschaften, wo sie die Trauben an Bitti, aber auch Kloster am Spitz und alles Mögliche verkaufen.
Immer
und
schon Trauben verkaufen.
Ist immer schon, was. Genau. Und für sich ein bisschen an Traubensaft machen, aber sonst haben sie die Trauben immer verkauft. Ja. Und da war dann eben die Möglichkeit, dass er gesagt hat, nein, ich fahre eh wegen den 0,6 Hektar.
Kommt es noch drauf an,
das geht noch mit. Ja, eben extrem dankbar, dass er das gemacht hat. Und jetzt sind wir doch schon 2 Jahre, dass wir dann mit ihm gespritzt gehabt haben und haben geredet gehabt, ja, ob er nicht vielleicht was hat. Und er hat immer von einem Wölschriesling dazu gehabt. Und dann haben wir uns den Weingarten mal angeschaut gehabt. Und ja, also wenn du oben stehst, ich glaube, das ist einer der wenigen Plätze überhaupt im Ganzen, also entlang des Leitergebirges, wo du vom oberen Ende bis zum unteren Ende vom Neusiedlersee schauen kannst. Mhm. Also wirklich die Aussicht da oben ist extrem schön. Und ja, er hat das eben letztes Jahr auch normal bewirtschaftet gehabt und wir haben dann am Ende des Jahres haben wir dann die Trauben wieder dazu gekauft, genau, dazu gekriegt. Und das ist jetzt sozusagen der Nachfolger vom Vermint-Fassel, ist es jetzt ein Wösch-Riesling-Fassel.
Genau. Sehr gut.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen Pettnat. Ne?
Ja. Pettnat, den Seebrunzler.
Mit dem hat eigentlich unsere Etiketten, also war unser erster Wein, was wir da mit Rauschnitt ausgebracht haben, weil genau. Pettnat ist am ersten Markt. Ja. Genau. Weil, ja, und der Mathe, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, hat er gesagt, er ist dafür jetzt im Burgenland, weil jetzt hackelt er doch schon etliche Jahre im Burgenland, pendelt her. Und sagt, er will eine Hommage an seine Heimat machen, weil alle unsere Weingärten sind rund um den See und er will einen Seebrünzler machen. Sag ich, was, Seebrünzler? Das muss wieder sein.
Was ist das?
Genau. Ja, und dann hat er mir das erzählt und sage, ja, passt. Bin d'accord. Aber Mattisch, erzähl du.
Ja, also grundsätzlich Vorarlberg, Bodensee, also von einem See zum anderen See. Ich komme zwar nicht vom Bodensee, aber mein Papa kommt vom Bodensee. Und grundsätzlich nennt man Leute, die am Bodensee wohnen, speziell die Harder und Bregenzer, wenn ich mich nicht ganz täusche, nennt man Seebrünzler. Mhm. Es gibt sogar in Bregenz selber gibt's einen kleinen Mannequin Piss, der wirklich in der Fußgängerpassage steht und halt dahin pinkelt. Und Seebrünzler, ich meine, für gewisse Leute muss man es vielleicht trotzdem übersetzen, ist mehr oder minder Leute, die in den See hinein pinkeln.
Genau. Schön übersetzt, perfekt.
Und eben die Idee war, eine Hommage von einem See zum anderen See, vom Vorarlberg ins Burgenland. Und es war ursprünglich eigentlich nur für den Pettnat angedacht. Und für die Stillweine wollten wir eigentlich klassischere Etiketten und haben da recht lang herum diskutiert, experimentiert. Dann haben Freunde vom Nitti, wie heißt die Technik?
Scheiße. Entschuldigung, ich muss gerade aufstehen. Was du ausschnitzt und dann stempelst. Ich glaube,
genau. Haben es mehr oder minder das Leitergebirge nachgezeichnet und haben da irgendwie, dann haben wir das überlegt gehabt, aber das ist irgendwie, sind wir nicht wirklich zusammengekommen. Und dann die Moana, die uns damals eben das Etikett für den Seebrünzler gemacht hat, hat irgendwann gesagt: Naja, du, schaut euch einmal das an. Und hat den gleichen Steg, den wir schon beim Seebrünzler gehabt haben, hergenommen und hat halt mehr oder minder die zwei Maxl ins Wasser einspringen lassen.
Mhm. Genau, dann war der Weißwein.
Das war dann Weißwein bzw. Freisprung.
Genau.
Und dann haben wir gesagt, gut.
Ein Jahr später drauf.
Jetzt haben wir schon zwei, die so ähnlich ausschauen. Jetzt brauchen wir noch irgendetwas, das ein bisschen mehr Gelassenheit mit sich bringt. Und dann hat sie uns dann noch sitzend am Steg gemacht. Und daraus wurde dann Freizeit. Ursprünglich war es eigentlich auch so angedacht, dass eben die Weißen Freisprung, die Roten Freizeit wird, wobei mittlerweile ist doch so ein bisschen umgelegt worden, dass einfach die Weine, die ein Jahr im Keller sind, sind die Freisprung. Weil es hat 2022 hat es einen Freisprung Blaufränkisch gegeben.
Ah ja.
Ganz eine kleine Menge. Und die Weine, die zwei Jahre und länger im Keller sind, ist die Freizeitlinie. Mhm. Weil so hat es jetzt eben auch den Vermint Freizeit dann gegeben.
Ja. Ja.
Genau, weil wir gesagt haben, okay, es ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir das den Jahren angleichen und nicht nur der Rebsortenfarbe. Genau.
Yes. Sehr gut. Jetzt haben wir mal dieses ganze Sortiment von oben bis unten durch erklärt. Mich würde es nur interessieren, wie ihr dann reingegangen seid und gewusst habt, okay, wir kriegen jetzt da ein bisschen extra Flächen dazu. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mehr Weine zu machen. Habt ihr euch da eine spezifische Idee überlegt gehabt, in welche Richtung ihr gehen wollt mit dem ganzen Weinsortiment? Also was Rauschnitt ausmachen soll, was die Weine alle verbinden soll. War da irgend so eine große Überidee da?
Naja, wir haben gesagt, wir wissen, dass wir eigentlich eher für die roten Stänge bei uns, bei den Weinen her, und die weißen das Beste draus rausholen. Aber wir haben gewusst, unser Herzblut liegt für das Syrah, für den Blaufränkisch.
Ja, okay. So. Macht das Sinn,
genau.
Vielleicht so.
Ja, es ist halt so. Und wir geben unser Best, wie alle Weine. Wir probieren halt alles aus. Und wie gesagt, es ist halt so, dass wir bluten da mal für die Roten da.
Aber grundsätzlich so die, weil du gefragt hast, die Grundidee.
Ja, genau.
Uns beiden, wir haben beide frische Weine gern und bei den roten Weine, die ein bisschen kerniger sind, ein bisschen mehr Gerbstoff haben.
Ja.
Weiße dürfen auch ein bisschen Gerbstoff haben, solange der Trinkfluss halt noch da ist. Und somit haben wir schon mehr oder minder überlegt gehabt, okay, gut, ein bisschen eine Maischestandzeit, aber nicht zu exzessiv bei den Weißen. Wir haben bei den Weißen oder grundsätzlich haben wir nicht wirklich die Möglichkeit, um die Trauben runterzukühlen. Somit unsere Maischestandzeit mit den Kämmen ist wirklich recht kurz. Also beim Weißburgunder sind wir mittlerweile bei 3 bis 4 Stunden und beim Grünen Veltliner sind wir bei 5 bis 7 Stunden. Also das ist wirklich überschaubar. Und auch bei den Roten sind wir eigentlich sehr kurz auf der Maische, weil eben die Idee war, gut frische, aber trotzdem Gerbstoff, ist beim Blaufränkisch, der Kämmeanteil wird immer weniger beim Blaufränkisch, beim Syrah ist es noch gleich viel. Aber war eigentlich immer so, dass wir einen Teil ganze Trauben haben, einen Teil ganze Trauben gequetscht und beim Blaufränkisch jetzt einen Teil halt auch gerebelt. Wobei, durch das, dass wir so kleine Mengen haben, wird das dann bei uns
händisch gerebelt.
Handgerebelt, ja, genau.
Das finde ich schön. Das ist kurz der Unterbrecher, weil wir haben gesagt, rebeln für die kleine Menge und das alles putzen. Ich habe gesagt, ja, ich hätte da ein altes Gitter, was ich noch verwirren gehabt habe, wo es eigentlich nie gebraucht worden ist, in den Rahmen. Das passt genau über den Tank drüber. Und dann haben wir gesagt, probieren wir es aus. Dann haben wir es abwaschen und dann haben wir es händisch eingekrebelt und es funktioniert sehr gut und wirklich schnell.
Ja, wirklich.
Und du brauchst nur noch so eine Gitter.
Super.
Anspritzen und dann ist wieder sauber und nicht den ganzen Rebler putzen für 200 Kilo.
Vor allem, es ist nicht so laut.
Auch das.
Man kann währenddessen noch Musik hören und alles. Das ist auch, also der Spaß muss schon dabei sein. Und eben beim Syrah ist eigentlich nach wie vor so, dass 100% Kämme ist, immer ein Teil ganze Trauben, ein Teil ganze Trauben gequetscht. Genau. Und so schauen wir, und dann sind wir nur 7 Tage lang auf der Maische. So schauen wir eben, dass wir zwar einen Gerbstoff drin haben durch einen Kämmeanteil, aber das nicht irgendwie zu exzessiv wird. Bei den Roten 24 war leider ein bisschen chaotisch, da sind wir eher ein bisschen länger auf der Maische geblieben und das merkt man aktuell schon. Aber bei der Gerbstoff baut sich mittlerweile jetzt im zweiten Jahr schon schön ein, aber man hat schon lang gemerkt, dass das schon durch das, dass wir halt die Kämme dabei haben, richtig kernig ist. Aber schauen wir mal, wie es dann sein wird, wenn wir es füllen. Vielleicht schwenkt man ganz in die Richtung um, dass man sagen, gut, das hat am Anfang einfach mehr Gerbstoff, weil die Entwicklung dann schlussendlich die schönere ist und das Endprodukt das schönere ist. Aber es ist mehr oder minder, jedes Jahr überlegen wir uns ein bisschen was, was könnten wir potenziellerweise anpassen. Wir haben natürlich auch immer wieder, wenn wir gemeinsam Weine trinken oder verkosten, dass wir uns überlegen, okay, wie hat der das jetzt gemacht? Was könnte da dahinter gewesen sein? Könnte das für uns irgendwie hinhauen oder so? Und dann probieren wir das halt irgendwie zu implementieren und da immer weiter zu dran schleifen. Auch bei den Weißen haben wir auch eben Anfang Grünen Veltliner Maische vergoren und da sind wir dann recht schnell weggekommen. 25 haben wir jetzt den Grünen Veltliner sogar ganz Traumpressung gemacht. Das hat zwar einen anderen Grund gehabt, weil wir leider Gottes einen Hagel gehabt haben, 25.
Okay.
Und da halt wirklich keinen langen Maischekontakt oder irgendetwas haben wollen. Aber ich muss sagen, die Ganztraumpressung, die zeigt sich aktuell recht schön. Also von dem her,
cool.
Vielleicht gibt es da einen Schwenk.
Sehr spannend.
Genau.
Und erzählst du mal, ihr habt ja gesagt, den allerersten Jahrgang Syrah, der war quasi sofort weg. Das war easy zu verkaufen. Wie hat sich denn das weiterentwickelt? Weil du musst ja dann irgendwann einmal, auch wenn du ein bisschen mehr Fläche hast, darüber nachdenken, wie kriegst du die Weine an den Mann?
Ja, ganz gut eigentlich, weil der Mathe, wie gesagt, ich bin runtergezogen wieder ins Burgenland von Wien und er hat den Standpunkt in Wien, ich habe meinen Standpunkt in Burgenland und ich fahre halt viel mit auf Messen mit meinem elterlichen Weingut.
Ja.
Und bin jetzt viel in Vorarlberg. Ich bin öfters in Vorarlberg wie er. Ich war früher, während ich in Wien war, öfters im Burgenland.
Okay.
Und ich nehme halt, ich stehe halt für das Weingut Winzers Nittenhaus dort, aber halt Weine auch immer vorausschnitt mit. Und man merkt halt, das war ja letzte Woche in Innsbruck, es ist halt auf einem Weinmesse, es ist ein stetiger Aufwind, sagen wir so, dass halt auch so naturnahe Weine gefragt sind.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, Der Mati ist halt sehr gut vernetzt in Wien mit den ganzen Gastronomen. Und Händler, genau. Ja. Und das machst du. Und ich habe dann gesagt, dadurch, dass ich auch viel vernetzt bin im Westen, jetzt haben wir Freunde in Zürich einen Handel aufgemacht, jetzt in Berlin. Da machen wir die Weinmesse auf der Charaktersammlung gemeinsam.
Ja.
Das ist nach Kanada kommen.
Kanada kommen. Ja. Ja. Dann aus Dänemark waren wir schon.
Ja. Also es ist mehr oder minder natürlich sehr viel direkt in die Gastro.
Ja.
Gerade im Wiener Raum. Aber sonst haben wir halt doch immer also so ein bisschen ein Händler-Netzwerk aufgebaut. Ich meine, ja. In Wien haben wir früher noch eben den Wine Rebellion gehabt. Mhm. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Dafür ist dann eben Vinifero dazugekommen. Mhm. Und ja. Dann haben wir mit Wein & Co. haben wir gut vertreten Händler, der, ich meine, die Weine gibt es zwar nur in den Wiener Filialen und online, aber es ist trotzdem mal recht gut vertreten dadurch. Mhm. Und dann sind halt so und da immer wieder mal einzelne Händler, die dann dazukommen. Und wie gesagt, also unsere Gesamtproduktion in einem normalen Jahr sind zwischen 2200 bis 2500 Flaschen.
Das war meine nächste Frage gewesen.
Es haben gewisse Winzer von einem einzelnen Wein. Ja, wir haben das aufgeteilt auf ja, 5 Weine eigentlich. Mhm. Bettnert hat es jetzt zwar heuer ein bisschen mehr gegeben und es ist immer der Wöschriesling dazu gekommen und alles, aber im Großen und Ganzen sind jetzt nicht die Übermengen.
Ja.
Mhm. Aber so haben wir halt auch den Vorteil und das Glück, wenn jemand sagt, ne, es passt ihm nicht ganz, wir sind nicht darauf angewiesen, zum Glück.
Ja, ja, klar.
Wir haben das Glück, dass wir mehr oder minder mit Leuten zusammenarbeiten können, die wirklich von unseren Meinungen überzeugt sind.
Mhm.
Und das macht dann natürlich auch umso mehr Spaß.
Ja, das sicher.
Ja, genau.
Und das Schönste ist, meistens sind wir kurz vor Weihnachten im Ausverkauft.
Ja.
Und dann haben wir, das ist wirklich, na, durch die kleine Menge ist es schön. Und wir machen es somit dann behandeln und füllen. Wir haben so einen kleinen Rundfüller. Und dann tun wir im August immer auffüllen.
Mhm.
Und die Weine liegen noch meistens noch bis Dezember. Und mit Jänner starten wir dann immer im Verkauf.
Mhm.
Also ein halbes Jahr fast auch noch 4 bis 5 Monate Flaschenreife gibt es nachher noch drauf.
Super. Das ist auch super.
Und genau. Und jetzt sind wir jetzt mit den neuen Jahrgängen seit Jänner draußen.
Genau.
Und rein vom Export her, Kanada habe ich gerade gehört, Dänemark habe ich gehört, alleine das Dosatz
Schweiz.
Schweiz genau. Und Deutschland.
Und ja, Deutschland.
Cool.
Genau.
Ja, das hat sich super verteilt.
Das ist schon super, ja. Mhm. Weil man, das muss trotzdem erst einmal schaffen, dass die, dass du solche Märkte aufmachst und so, klar, weil ihr seid halt beide viel unterwegs.
Ja.
Ja.
Kannst du die Weine mitnehmen?
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, es wäre wahrscheinlich noch mehr drinnen, aber sehr viele Märkte, also wir waren mit Japan, mit einem sehr intensiv im Austausch und USA.
Ja, die brauchen mehr
aber
Menge,
die sagen
oder?
Halt alle, ich hätte es gern, aber was soll ich mit der kleinen Menge? Ja, das bringt nichts. Da kostet der Versand und alles schon mal so viel.
Ja.
Da müsst ihr eine ganze Bestellung hernehmen.
Mhm.
Und bei Kanada, durch das, dass das eben über das zentrale Monopol läuft, ist es immer wurscht, wenn es eine kleine Menge ist.
Ja.
Und das ist eine Palette, die gesammelt, ich glaube aus Bahndorf wird das abgeholt. Mhm. Da sind die ganzen Bestellungen aus der Umgebung, sind die drauf.
Ja,
und das
okay.
wird gesammelt, dann umgeschickt. Durch das, dass es über das Monopol läuft, ist das mit Kanada von der kleinen Menge her weitaus einfacher.
Ja.
Genau.
Spanien hast du noch vergessen.
Ah, Spanien, genau.
Dank
stimmt.
Dir.
Spanien,
in
stimmt.
Valencia.
Nice.
Ja.
Sehr gut.
Seit letzten, also seit Herbst eigentlich erst, ja, genau.
Ja, sehr schön.
Nicht schlecht.
Und weil du gerade gesagt hast, da war schon noch mehr drin.
Ja.
Gustet es euch?
Momentan nicht. Ihr wisst schon, wie was gerade abgeht am Markt.
Ja,
also,
Grundlage gesagt, ist
ja,
nein.
Momentan nicht. Wie gesagt, Mati ist seit Jänner jetzt im Büro. Jetzt lassen wir das schon mal dahin.
Ja.
Mhm.
Schauen wir, wie es weitergeht, aber könnte möglich sein. Und dann schauen wir mal.
Okay, aber das heißt, das lässt sich jetzt einmal offen dabei.
Das lassen wir uns offen.
Ja. Und genau.
Wir haben es, wie gesagt, durch das, dass wir mit Santa Claus, mit Nikolaus gut vernetzt sind, wäre es auch grundsätzlich kurzfristig auch möglich, dass man da irgendwie. Also es ist auch heuer so, dass ich teils Weingärten von ihm mitschneide.
Ja.
Wo wir uns dann offen lassen, vielleicht nehme ich da was dazu.
Mhm.
Aber, und er sagt, ja, also wenn ich schneide, muss ich es ja nicht machen. Also,
ja.
Passt. Und somit passt es eigentlich ganz gut.
Ja, genau. Seid ihr ein bisschen flexibler, wenn es sagt, genau. Ja, wir nehmen doch noch was dazu.
Genau, was dazu, und generell gesagt, dadurch, dass man den Weihnachtsmann jetzt, dass wir wickeln, auf jeden Fall, als wir machen, aber dann zweiter Schritt, wo nicht mehr so viel zu da ist, auch er mit seiner Order macht. Und wir dann viel mehr Zeit haben, zum Beispiel Händler zu besuchen, was wir noch nie gemacht haben.
Ja.
Wir fliegen heuer nach Berlin raus, wir fliegen heuer nach Zürich das erste Mal raus, was wir noch nie gemacht haben davor. Waren immer nur Österreich und ja, sind wir heuer einmal auch, okay, oder?
Martin? Ja.
Ja.
Sehr cool.
Sehr, sehr schön.
Das heißt, das tut sehr was in Zukunft. Ja. Sehr spannend.
Das Einzige, was mich noch ein bisschen interessiert hat, weil ihr trotzdem so eingespannt seid, auch anderswertig und immer gefühlt 15 verschiedene Sachen gleichzeitig macht. Mhm. Daily Business, da hilft euch schon der Santa Claus offensichtlich sehr, sehr viel.
Also mit dem Daily Business, wie gesagt, hauptsächlich das Spritzen.
Ja,
genau. Ja.
Weil das ist alleine schon von der Logistik her, der Nitti ist in Goals. Alleine schon, wenn man mit dem Traktor losfährt, bis man in Goals ist. Ich bin in Wien, nein, also potenziellerweise, das haben wir auch mal überlegt, ob wir in Breitenbrunn irgendwie eine kleine Halle, wo wir alles unterstellen können. Das war auch, als eben mit dem einen aufgehört hat, war auch die Überlegung da, den Hänger haben wir schon gekauft. aber durch das, dass eben er jetzt so war, dass er gesagt hat, nein, er spritzt uns das, war von dem her mal abdeckt, aber sonst die Hauptschritte ist eigentlich schon, dass wir alles machen.
Ja.
Und teilt sich das irgendwie auf? Also gibt es irgendwas, was eher du machst, Nitti, oder eher was du machst?
Die, ihr sollt mir im Weingarten rasten, wie ich schon gesagt habe. Ich bin halt nicht so das Sonnenkind. aber im Sommer bin ich halt auch viel draußen. Also, aber er macht schneiden. Während er schneiden ist, tue ich zu 80% halt das Wachseln.
Ja.
Weil ich im Weingut bin, dann das Ausstiften mache ich, weil es bringt ja nichts, dass er jetzt für eine Stunde runterfährt.
Ja, ja, klar.
Genau, und sonst, ja, jetzt habe ich.
Also im Weingarten eben schneiden tue ich, außerreißen tue normalerweise nicht die.
Genau.
Das erste Ausbrechen, also Augen ausbrechen, gehen wir meistens gemeinsam. Stammputzen ist sowieso das ganze Jahr über. Einstricken, sind wir auch beide eigentlich, wickeln sind wir dann auch beide und bei der Lese ist dann halt die große Challenge, dass wir uns irgendwie den richtigen Zeitpunkt finden, dass wir lesen, wobei da haben wir immer Glück, dass uns doch Freunde und Familie immer wieder helfen. Da ist dann immer die größte Challenge, dass halt natürlich auch die Familie vom Nitti nicht arm lesen ist, weil die haben Schluss einfach Vortritt. Die müssen davon leben.
Ja.
Wir haben das Privileg, dass wir das zusätzlich machen können. Und dass eben dann am Wochenende Traktor und alles frei ist und die Boxen frei sind. Und genau.
Ja. Sehr gut. Und habt ihr noch irgendwelche anderen Ideen für die Zukunft? Kommt noch irgendwas zu? Kommt irgendein extra Wölsch oder sowas in Richtung? Oder habt ihr irgendwas im Auge, was unbedingt einmal machen wollt? Ob nächstes Jahr oder in 10 Jahren ist mir wurscht. Aber gibt es irgendwas, was unbedingt noch machen wollt?
Ja, ich hätte schon was.
Ich hätte grundsätzlich auch was.
Nein, dadurch, dass wir jetzt, wir haben dabei nur reinsortige Weine.
Ah, ja.
Und vielleicht mal ein weißes Kühe. Kann schon sein. Zum Marktbringer.
Sehr gut. Ja, gut, das ist tatsächlich relativ offen. Ne? Also das kannst
du auch machen. Das kannst du auch dann alles reinseitig ausbauen.
Genau, dass es sozusagen einen Freisprung gibt, dass man so natürlich von der Menge her ein bisschen aufkommen und sowohl den Charakter vom Weißburgunder und vom grünen Veltliner halt irgendwie zusammenbringen. Aber was anderes, was ich, also 23 eben habe ich geheiratet gehabt und wir haben für meine Hochzeit haben wir einen weißen Bettner gemacht.
Ja.
Und man fragt nach wie vor regelmäßig nach dem weißen Bettner. Das war Weißburgunder.
Das war mega.
Das war richtig, richtig gut. Es steht da jetzt noch immer extrem gut da. Für das, dass es unter Anführungszeichen nur Bettner ist, ist es nach wie vor extrem präzise und frisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht auch wieder mal einen weißen Bettner machen. Aber ein Bettner degauchieren und alles, das ist scheiße.
Ja, ich glaube, verstehe.
Ja.
Das ist halt so.
Sehr gut. Ich bin gespannt, was als erstes passiert.
Ja. Yeah. Vielleicht wird dann Weißburgunder abzweigt, dass wir es mit dem Veltliner verschneiden können und der Rest wird dann als Bettner.
Schon mal noch.
Ja.
Na bitte, da geht doch was.
Geht was.
Also tüfteln können wir noch, doch.
Sehr offensichtlich.
Also Luft nach oben.
Doch.
Hey, danke euch.
Danke euch.
Danke euch.
Sehr, sehr cool.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Danke euch, wie immer, fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Weinvorschläge und Feedback. Schickt uns das bitte an katie@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte nicht an uns beide gleichzeitig, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns auch bewerten. Das freut uns auch immer sehr und macht uns noch ein bisschen sichtbarer. Auf Instagram könnt ihr uns unter @weinfuerwein folgen. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at findet ihr immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.